Johann Hinrich Wichern, ja, das war ein gläubiger Mensch und er hatte in Hamburg sich um heimatlose Kinder angenommen und hat die gesammelt. Ich weiß nicht, ob man es da zu dem Zeitpunkt schon richtig als Waisenhaus war es nicht, war nicht unbedingt ein Waisen, aber heimatlose Kinder und hat die gesammelt. Und um denen das Warten aufs Weihnachtsfest zu erleichtern, hat er dann, ist mal auf die Idee gekommen, hat ein Wagenrad genommen und hat er dann 24 Kerzen draufgestellt. Ja, 4 große, weiße und dann noch, oder ich glaube beim ersten Mal waren es glaube ich 19, es kommt immer darauf an, wie es gerade fällt, kleine, also für jeden Tag haben die eine Kerze angezündet, um das Fest, das Warten aufs Fest zu verkürzen. Und später haben sie es dann noch ein bisschen verziert mit dem Wagenrad, also diese hölzernen Wagenräder, die man damals hatte, mit Reisig umbunden und so ist es gekommen. Von daher ist quasi ein Adventskranz, in dem sie nichts Christliches, es ist einfach eine nette Deko und ich freue mich, so wie der Weihnachtsbaum auch, ja. Und Advent heißt Warten auf Weihnachten. Und das heißt auch Warten auf Jesus. Zumindest war es in der Vorweihnachtszeit so. Ja, dann werden wir natürlich auf Weihnachten jedes Jahr warten müssen. Weil Weihnachten kommt, egal was wir tun, nicht vom 24. müssen wir auf Jesus nicht warten. Jesus ist ja schon da. Ja. Also dieses Warten war einmal, das war damals, ja, als die Maria schwanger war mit Jesus, ja, da musste man drauf warten. Überhaupt, das Volk Israel hat ja auf den Messias gewartet, Jahrhunderte vorher schon. Und natürlich irgendwie unkonkret drauf gewartet, weil sie nicht wussten, was da kommt. Und dass Jesus dann als Mensch auf diese Erde gekommen ist, ist ja dann schon was Außergewöhnliches. Die Geburt war außergewöhnlich, das Feiern war an Weihnachten. Und die Geburt war so außergewöhnlich, dass in 300 Stellen des Alten Testaments auf diesen Jesus, auf diese Menschwerdung Gottes hingewiesen wird. Und wird es vorausgesagt, also nicht nur sein Menschwerden, sein Kommen auf diese Welt, ja, sondern auch seine Kreuzigung, sein Leiden, seine Auferstehung. Und diese Aussagen werden von vielen verschiedenen Personen in der Bibel beschrieben. Das ist mal die erste Stelle. Ja, und eine Stelle ist, was in Micha heißt, du Bethlehem Ephrata bist zwar klein unter den großen Städten Judas, und dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Und dann, nächster Vers, und er wird der Friede sein. Und dann eine andere Stelle, das ist die wir hier haben, von Jesaja. An dieser Stelle wurde 750 Jahre, bevor Jesus dann gekommen ist, hat Jesaja das ausgesprochen. Und da sagt er dann eben, dass das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das ist das Licht, von dem der André gerade gesprochen hat. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk, schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Also da ist Grund zur Freude, wenn dieses Licht kommt. Und so wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Denn, und das ist das, was wir quasi ab hier hören, was dann oft auch an Weihnachten an dieser Stelle, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Und man nennt ihn, und dann werden 4 Begriffe gebraucht, ja, 4 von vielen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und interessant daran ist, an dem Text, dass Jesaja hier nicht verkündigt, es ist ein Kind geboren, sondern dass er sagt, uns ist ein Kind geboren. Und auf dieses uns nehmen dann auch die Hirten Bezug, wenn sie dann die Geburt Jesu ankündigen, wo er dann nicht nur sagt, heute ist der Heiland geboren, also an dem Tag, an dem Jesus zur Welt kommt, sondern euch ist heute der Heiland geboren. Und deutlich wird, es geht einfach nicht nur um Fakten, gut zu wissen, gut das mal gehört zu haben, sondern es geht um eine Sache, die uns angeht und die uns betrifft. Und also diese Ankündigung macht schon von der Wortwahl her deutlich, das hat was mit uns zu tun. Das geht nicht an uns vorbei. Ich weiß es nicht, wie es den Juden damals ging, als die in den Propheten, also im Jesaja, diese Ankündigung gehört haben, gelesen haben, dass es um ein Kind geht, ja, dass da von einem Kind die Rede ist. Ich meine, klar, jeder Herrscher kommt als Kind auf die Welt, ja, und fängt klein an, aber hier wird es speziell genannt. Und wenn ich das jetzt heute lese, ja, dann ist der Gedanke, dass da ein Kind die Antwort auf Probleme sein soll, schon ein bisschen herausfordernd. Ja, dieses Kind soll Antwort sein auf meine Nöte, auf meine Hoffnungslosigkeit, auf meine Herausforderungen. Dieses Kind soll Antwort sein auf meine Schuld, ja, auf mein Versagen, auf meine Verletzungen. Von einem kleinen Kind erwarten wir nicht viel. Dass sie nachts durchschlafen, dass sie ruhig sind, wenn sie ruhig zu sein haben, dass sie nicht weiter nerven, ja, dass sie Danke sagen, wenn sie was Süßes bekommen. Ja. Was will man sonst von einem Kind erwarten? Aber schon gar nichts Großes. Natürlich, dass sie sich hoffentlich normal entwickeln, gut entwickeln, wachsen, stark werden, sowohl am inneren Menschen, ja, also eine gesunde Persönlichkeit entwickeln, dann auch gesund und kräftig aufwachsen. Aber mehr nicht. Ja. Kinder sind im besten Fall süß und gut. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der Weihnachten ein bisschen schwierig macht, wenn es darum geht, da was Persönliches draus zu machen. Und es ist deshalb schwierig, weil Weihnachten ja nur den Anfang beschreibt, diese ganzen Geschichte. Ja, und wenn es mit einem Kind bei einem Kind geblieben wäre, dass da geboren wird, ja, dann wäre das nett. Und dann wäre aber diese Geschichte wieder in der Versenkung der Geschichte verschwunden. Weil das, was später kam, ist das, was in dem Kind seinen Anfang genommen hat. Dass Jesus uns einmal durch das, was er gelehrt hat, den Vater im Himmel nahegebracht hat, durch seinen Tod uns mit Gott versöhnt. Das ist das, was das bewirkt, ja? was da alles verheißen wird. Dass er durch seine Auferstehung den Tod besiegt und wir dadurch ewiges Leben haben können. Ja, uns eine himmlische Immobilie, wie wir es in letzter Zeit gehört haben, ja, erwerben können, uns mit Gott versöhnt. Das ist das, was später passiert ist. Hat aber mit dem Kind seinen Anfang genommen. Ja? Und Weihnachten bleibt belanglos, ja? Und bleibt nicht mehr als eine Kerze und ein bisschen Tannengrün, wenn es bei diesem kleinen Kind bleibt. Und das macht es schwierig. Im 1. Korintherbrief wird das aufgegriffen. Na? Da schreibt Paulus an die Korinther, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint, und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Ja, das ist menschlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was da draus kommen soll. Aber das ist ein Geheimnis und das ist 750 Jahre bevor Jesus gekommen ist, schon niedergeschrieben. Und wie gesagt, eine Bezeichnung ist, dass Jesus auch ein Friedensfürst ist. Ja, das hebräische Wort, also die Bibel ist ja, also das Alte Testament in Hebräisch geschrieben. Das hebräische Wort für Frieden kennt ihr, auch wenn ihr nicht Hebräisch sprecht. Shalom ist allgemein bekannt. Ja, kein Shalom, nichts Leichtfertiges, so ein bisschen dieses Peace. Und dieser Shalom ist deutlich mehr als ein bisschen nett sein und gut zueinander sein und sich nicht zu streiten. Shalom bedeutet unversehrt sein, heil sein, ja, auch innerlich heil sein, Wohlbefinden, ganzheitlicher Frieden. Also nicht nur das Äußere, ja, das ist, was schon angeklungen ist, auch so eine innere Ruhe, Gelassenheit zu besitzen. Auch intakte und heile Beziehungen. Beinhaltet auch materielle Versorgung und Glück. Und das ist damit gemeint worden, wenn hier von diesem Shalom, von diesem Frieden die Rede ist. Ja, und dann Friedensfürst. Fürst ist klar, Fürst ist ein Befehlshaber. Das ist jemand, der was zu sagen hat. Ja, der etwas in der Hand hat und auch Möglichkeiten hat zu reagieren. Und Jesus ist der Oberbefehlshaber, dieses Shalom, der darüber regiert. Und das mit dem Frieden, ja, mit dem Shalom ist das also eine Sache, die wir uns oft wünschen und in so vielen Situationen dann doch nicht haben. Und keiner von uns, glaube ich, ist so tiefenentspannt, ja, dass er sagen kann, ich weiß, wovon du redest, ja, der Shalom steckt in mir. Ja, ich ruhe so in mir selbst, ich brauche da nicht mehr. Wir haben alle Situationen, die herausfordernd sind, wo wir genau diesen Frieden Jesus brauchen. Und jeder von uns kennt Drucksituationen, kennt Momente, in denen Beziehungen so im Argen liegen, ja, dass sie uns den Schlaf rauben, in denen wir Nachricht bekommen, die uns umtreibt, ja, die uns das Blut, ja, entzieht. Ja, Situationen, die wir uns selbst nicht vergeben können, wollen wir wieder darüber nachdenken, warum war ich da so blöd, warum war ich da so kopflos, warum war ich da so gedankenlos, warum war ich da so rücksichtslos oder was immer das sein mag, wo wir rückblickend denken und vielleicht selbst nicht kennen und trotzdem war, was war und wir haben reagiert, wenn wir reagiert haben und tun uns schwer, da Ruhe zu finden und Ruhe drüber zu kriegen. Und die Frage ist natürlich dann, wie erlebe ich solchen Frieden in diesem Herz, in meinem Herzen? Wie kriege ich dann in solchen Situationen Frieden, ja, wenn es schwierig ist? Und dieser Friede, der hat zwei Aspekte. Und der eine ist ein Frieden, den wir selbst nicht erklären können. Das ist ein Teil, wo wir in der Bibel lesen, dass es ein Friede ist, der höher ist als alle Vernunft. Der uns geschenkt wird, wo wir einfach selbst wissen, wo wir auf einmal ruhig werden und wissen, das kommt nicht von mir. Es ist nicht, weil ich da über eine Situation stehe, sondern weil Gott mir diesen Frieden geschenkt hat. Nicht zu erklären, wirklich ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ein Frieden, der sich auch darin gründet, dass wir wissen, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass wir in Gottes Hand sind, egal wie die Umstände sind. Das ist dieser eine Part des Friedens. Und es ist interessant, der zweite Part, da komme ich nachher noch drauf, ist auch ein großer Anteil des Friedens, den haben auch wir ein Stück weit in der Hand, indem wir uns an Prinzipien halten, die uns Gott gegeben hat. Die Frage ist, wie geht Jesus mit diesem Frieden um? Und da gibt es eine interessante Geschichte von Jesus, eine Geschichte, die vielen von euch bekannt sein mag. Die Jünger sind, also von Jesus, das waren die 12, die waren im Boot. Jesus war dabei, sind losgefahren. Dann brach ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Wie man das kann, weiß ich nicht, aber er hat es getan. Die Jünger stürzten zu ihm, weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Und Jesus schimpfte nur, was habt ihr solche Angst? Ihr Kleingläubigen. Und diese Geschichte lesen wir im Matthäus-Evangelium. Wenn man jetzt fragt nach der Strategie Jesu, zu diesem Frieden, und da muss man schon eine gewaltige Menge an Frieden haben, um in so einer Situation schlafen zu können. Und ich würde mal sagen, die Strategie Jesu war genau dieses Schlafen können und dieses Schlafen. Ja, es war keine naive Ahnungslosigkeit, es war Strategie. Und die Strategie Jesu ist, er konzentriert sich nicht auf den Sturm, nicht auf die Probleme, sondern er konzentriert sich auf Gott. Er konzentriert sich auf Gott. Und wenn er sich auf den Sturm konzentrieren würde, das, was die Jünger gemacht haben, ja, dann könnte auch Jesus nicht schlafen. Wenn wir uns auf die Probleme konzentrieren, dann kann uns das nur umtreiben. Umtreiben tut uns das, was wir selbst nicht in der Hand haben. Ja, wenn Dinge kommen, wo ich weiß, gut, dann tue ich das und das, und dann mache ich das und das und dann spreche ich mit dem und dem und dann wird das wieder, dann können wir da relativ entspannt drüber sein. Umtreiben tut uns das, wo wir merken, wir haben das nicht in der Hand. Ja, wir sind da auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Ja, und auf das Einlenken anderer angewiesen. Und wenn wir über den Sturm nachdenken, dann geht es nur um die Gedanken, ja, was ist, wenn ich alles verliere? Was ist, wenn das nicht gut wird? Ja, was ist, wenn ich meine materielle Sicherheit verliere? Was wäre, wenn? Und ja, was, wenn das Boot, in dem ich sitze, das nicht aushält und alles zerbricht? Und wenn Jesus über den Sturm nachdenken würde, hätte auch er keinen Frieden. Und seine Strategie ist, er ignoriert den Sturm. Nicht, dass er nicht drum weiß, das gar nicht. Und nicht sagt, es gibt keinen Sturm. Sondern er steckt seine Energie darauf, dass er sich auf Gott konzentriert. Sich vor Augen hält, wer Gott ist. Und er hat es noch ein bisschen leichter, weil er noch ein Stück weit sagen kann, er weiß, wer er ist. Ja, der Sohn Gottes. Ja, aber wir haben den gleichen Vater im Himmel, den auch Jesus hat. Der alles in seiner Hand hat. Der uns in seiner Hand hält. Ja, Nicht, dass wir ihm ausgeliefert sind, sondern von ihm getragen sind. Und das gibt ihm diesen Frieden. Und wenn in unserer Situation, in Leben eine Situation kommt, die schwierig wird, hilft es uns auf Gott zu konzentrieren, Gott groß zu machen, dass wir da auch, was wir auch in Lobpreisliedern machen, uns vor Augen zu halten, mit was für ein Gott habe ich da eigentlich an meiner Seite. Uns bewusst zu machen, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint. Und egal, ob es schwierig ist oder angenehm ist, ja, Gott hat die Situation in seiner Hand. Gott hat die Situation in seiner Hand. Ich habe gerade ein Buch gelesen, Heavenly Man, kennt vielleicht der ein oder andere von euch, so ein Lebensbild von einem chinesischen Christen, der Unwahrscheinliches durchmacht um des Evangeliums willen. Und es ist, also hat mich dermaßen bewegt, welchem Trost ihm das gibt. Er war 3-mal um Jesu willen im Gefängnis, hat sehr viel auch Folter erlebt, wie ihm das hilft, in extrem schwierigen Situationen auf Jesus zu schauen. Auf Jesus zu schauen und seine Freude, und er ist wirklich in der Situation, Freude von Jesus zu ziehen. Ihm zu danken für seine Gnade und für seine Barmherzigkeit und für seinen Segen in diesen schwierigen Situationen. Dankt ihm dafür, dass er leiden darf um Jesu willen. Ja, also das war sehr, also für mich jetzt sehr herausfordernd, das so mitbekommen oder gelesen zu haben, wo ich denke, da dürfen wir noch viel lernen, wenn es darum geht, Jesus zu vertrauen und zu sagen, dass er alles in der Hand hat. Jesus sagt uns, dass wir ruhig werden, wenn wir uns mit dem Wesen der Güte, der Freundlichkeit, der Größe, Kraft und Barmherzigkeit Gottes beschäftigen, weil wir im größten Sturm wissen, dass unser Leben in Gottes Hand ist. Jesus sagt, dass sein Wort, die Bibel, wie ein Leuchten in unserem Leben ist und dieses Wort spricht zu uns. Gott spricht zu uns, wenn wir zu ihm reden. Und wie gesagt, diese Strategie, sich in Schwierigkeiten auf Jesus zu konzentrieren, auf sein Wesen, ist sich herausfordernd. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, auf das Wesen Gottes und nicht auf das Problem, wird uns das diesen übernatürlichen Frieden schenken. Das ist dieser Friede, der höchst als alle Vernunft, und der uns einfach geschenkt wird. Und wir das wirklich als Segen erleben dürfen. Und das Zweite ist, was ich gesagt habe, es gibt da auch hinter dem Frieden Gottes steckt auch ein gewisses Prinzip Gottes. Und das ist wie das Kleingedruckte, warum manchmal ein Gebet um Frieden nicht funktioniert. Ein einfaches Gebet, Jesus schenkt mir Frieden, nicht funktioniert. Ich habe ja gesagt, Jesus ist der Friedensfürst und als Fürst auch der Oberbefehlshaber des Friedens. Und ein Oberbefehlshaber macht nur Sinn, wenn er auch was zu sagen hat. Jesus sagt ja was dazu, aber er stellt es uns, kann jetzt sagen, zu unserem Glück oder zu unserem Leid frei, ja, in der Ernste beim Wort zu nehmen oder auch nicht. In Matthäus 11, Vers 28 wird Jesus zitiert mit den Worten, kommt her zu mir alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ja, das Erste ist, kommt zu mir, die euch plagt. Ja, ein ganz einfaches Prinzip ist Äste, dass wenn ich Not habe, dass ich zu Jesus komme. Das ist das erste Prinzip, das Jesus da sagt. Ja. Und er erklärt das dann weitergehend. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und es ist genau dieser Frieden, von dem er da spricht. Dieser Friedenfrist. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es wird immer eine Last zu tragen geben. Es wird immer eine Last zu tragen geben. Aber die Last, die Jesus uns gibt, ist leicht. Und wenn wir uns an ihn halten, zu ihm kommen, ja, dann wird er uns Ruhe schenken. Egal, und Frieden schenken, wie die Umstände sind. Und Jesus redet davon, dass wenn du ihn in sein Leben einlädst, ihn annimmst, was er für dich am Kreuz getan hat, dann wirst du in der Ewigkeit, einmal in der Ewigkeit, diese Ruhe und diesen Frieden finden, in seinem Friedensreich sein, damit alle Lasten Ende haben, jede Träne aufhören, ja, jede Not, jede Trauer ein Ende haben, kein Geschrei, kein Schmerz und keine Träne mehr sein. Und er redet aber auch davon, dass wir bereits heute in seinem Friedensreich leben können, egal wie die Umstände sind. Und die Frage ist, wie bleibe ich da drin? Es geht um Leitung, dass wir uns von Jesus da leiten lassen. Die letzten Jahre sind viele Menschen nach Deutschland geflohen. Ja, es war vor 3 Jahren, 2015, das große Thema. Ein Grund der Flucht war natürlich, oder Hauptgrund der Flucht war natürlich sicher, sehr viel Not in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Ja, dass sie zu uns geflohen sind, hat sicher auch mit dem Wohlstand hier zu tun. Aber ein Grund ist sicher auch, dass die Leute hier unter den guten Gesetzen des Grundgesetzes leben wollen. Und was viele zwar leugnen wollen, aber unser Grundgesetz, das wir in Deutschland haben, ist durchtränkt von christlichen Werten, ist durchtränkt von den 10 Geboten. Und das wissen wir oft gar nicht zu schätzen, was da dahinter steckt. Ja, aber andere, die anderes kennen, wissen das sehr wohl zu schätzen. Und dieses Grundgesetz ist durchtränkt von den guten Geboten Gottes. Und da wollen die Leute hin, unter diesen guten Geboten wollen die Menschen leben, weil es auch Sicherheit verheißt und Frieden verheißt. Und wenn jetzt Leute hierher kommen, ja, und in diesem Grundgesetz leben, ja, und wenn sie sich an dieses Grundgesetz halten, dann können sie hier bleiben. Ja, und wenn sie sich nicht dran halten, wird es schwierig werden. Ja, und dann kann es auch sein, dass man ihnen sagt, hey, hat keinen Wert hier, du kannst hier nicht bleiben. Ich weiß ja nicht ganz genau, ob man das Bild so 1:1 übertragen kann, aber ein bisschen schon gilt es auch für die Gebote Gottes, für die Prinzipien, die Gott uns gibt. Ja, er sagt, ich habe hier Prinzipien, Gebote, wenn du drin bleibst, kannst du in meinem Frieden leben. Und wenn nicht, ich meine, er schickt uns ja nicht raus, ja, aber dann werde ich auch diesen Frieden nicht haben. Und Jesus sagt, wenn du das befolgst, was ich dir sage, dann kannst du in meinem Friedensreich leben. Ein Beispiel: Gott redet zum Beispiel darüber, ja, dass er uns vergibt und uns ein reines Gewissen schenkt, wenn wir Vergebung annehmen. Und er sagt aber auch, ja, dass wir anderen vergeben sollen, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Also das, was wir selbst empfangen haben, weitergeben an andere. Und er sagt das ein bisschen um der anderen willen, aber hauptsächlich um unsretwillen. Weil Bitterkeit uns unruhig macht, uns umtreibt. Und Bitterkeit kommt, wenn ich jemandem nicht vergeben kann. Und es kommt immer wieder vor, dass ein anderer an mir schuldig wird, wie ich natürlich auch an anderen schuldig werde. Ein dummes Wort, ein gedankenloses Wort oder auch eine Tat. Ja, das können kleinere Verletzungen sein, das können aber wirklich auch tiefe Dinge sein, wirklich schwierige Dinge, wo man auch nicht leichtfertig sagen kann, ich vergebe dir, sondern was wirklich ein Prozess ist. Aber Gott sagt, vergib, sprich das aus, trag das nicht mit dir herum, ja, mach dich frei davon. Du bist derjenige, der davon gebunden wird. Und das brauchen wir, um diesen Frieden zu bekommen. Das ist ein so ein Prinzip, wo Jesus uns sagt, vergib, dass du diesen Frieden bekommst. Das ist ein so ein Prinzip. Ein anderes Prinzip ist, dass wir auf unser Gewissen hören sollen. Und das ist gerade im Alltag, bei vielen kleinen Entscheidungen, ein sehr guter Gradmesser. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ja, und uns da auch unser Anliegen ist, mit Jesus unterwegs zu sein, auch unser Gewissen geprägt ist durch das Wort Gottes, ja, dann ist es wichtig, dass wir uns ein reines Gewissen bewahren, dadurch, dass wir lassen, was wir nicht mit gutem Gewissen tun können. Und es gibt viele Dinge, die kann ich tun, von denen kann man vielleicht nicht mal sagen, die sind schlecht. Ja? Und trotzdem merke ich, ich würde es gerne, aber so richtig frei bin ich dann doch nicht. Und da ermutigt uns Gott, hör auf dein Gewissen. Und wenn du da keine innere Freiheit hast, das zu tun, dann lass es. Und da spielt es keine Rolle, wenn es dein Nachbar tut und kann. Ja? Oder hier sonst jemand in der Gemeinde tun oder kann. Wenn du selbst den inneren Frieden nicht hast, dann sagt Gott, lass es. Bewahr dir ein reines Gewissen. Ja? Und es geht nicht um Dinge, es gibt Dinge, die sind falsch. Ja? Da stellt sich die Frage nicht, soll ich nicht. Aber es gibt genug Dinge, wo sich diese Frage stellt, soll ich nicht. Und da dran zu bleiben und dann sensibel zu sein und Gott zu fragen, vielleicht auch auf sein Gewissen zu hören, bin ich innerlich frei oder bleibt ein Stück Unruhe, ein Stück schlechtes Gewissen, dann lass es. Lass es. Bewahrt euch ein reines Gewissen. In der Bibel wird es an einem Beispiel ein bisschen verdeutlicht. Es war so, dass die Juden da noch Speisegebote hatten. Von daher ist es, das Beispiel bezieht sich jetzt auf Essen, das vorher Götzen geopfert wurde. Da ging es um die Frage, dürfen sie es oder nicht? Und da sagte dann der Gemeinde, handle so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst und übertrag deine Ansicht nicht auf andere Menschen. Und glücklich ist der, der sich nicht selbst für etwas verurteilen muss, dass er für sich gut heißt. Aber wenn jemand unsicher ist, ob er etwas essen darf und es trotzdem tut, der ist damit verurteilt. Es geschieht nicht im Glauben an Gott. Ja, also nicht im Glauben drauf, das ist gut, ich habe die Freiheit, das zu tun. Und was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Und allein das zu befolgen, ja, gibt so viel Richtschnur für so viele Dinge. Gibt so viel Richtschnur für so viele Dinge im Alltag. Uns daran zu halten, hilft sehr viel. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Ja, es geht darum, uns von Gott ein ruhiges Gewissen schenken zu lassen, wenn es um Entscheidungen in unserem Leben geht. Ja, frage Gott ganz praktisch, was soll ich tun? Und wenn du für eine bestimmte Sache keine Ruhe bekommst, lass es. Und da ist unser Gewissen wie so ein Schiedsrichter. Und sehr hilfreich. Ja? Der Volksmund kennt das, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ja? Ein gutes Gewissen ist wesentlich für Frieden im Herzen. Anderes Gebot, der Sabbat, der Ruhetag. Ja? 6 Tage sollen wir arbeiten. Ja? Und 1 Tag in der Woche hat Gott gegeben, an dem kann ich so tun, als sei alles erledigt. Ja? Wir haben durch die Situation heute, ist es nicht immer der Sonntag, wir haben Krankenschwestern hier, also andere, die schichten müssen. Ja. Von daher muss es sich das nicht am Sonntag festmachen. Ja. Aber 1 Tag in der Woche hat Gott uns gegeben, ja, wo er sagt, komm runter, komm zur Ruhe, ruh dich aus, tu so, als sei alles erledigt. Vergiss alles andere, nimm dir Zeit für anderes, für deine Familie, für mich, auch für den Gottesdienst. Ja. Und das ist ein Prinzip Gottes, damit dieser Antreiber, der uns antreibt, zu tun, zu lassen, verstummt, ja, uns nicht ständig unter Druck setzt, ja, weil es bleibt immer genug zu tun. Ja, es bleibt immer genug zu tun. Und es gibt Leute, die sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich würde gerne, ich kann mir das nicht leisten. Ja, ich will es jetzt gar nicht leichtfertig ablegen, aber dann geh dran und guck, was du tun musst, damit du dir das leisten kannst. Ja. Und wenn du das ein Vierteljahr, nachdem du angefangen hast, dir Gedanken zu machen, immer noch nicht leisten kannst, dann sage ich gerade raus, dann machst du was verkehrt. Dann machst du was verkehrt. Es ist ein Prinzip Gottes, das uns helfen soll, innerlich ruhig zu werden und diesen Frieden Gottes zu bekommen. Der Hebräerschreiber schreibt, ja, wir sollen alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Und da geht es darum, in diese himmlische Ruhe einzukehren. In der Ewigkeit, also diese grundsätzliche Geschichte, aber auch hier auf dieser Erde. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nützte dies nichts. Denn, und das ist gerade das, was ich gerade gesagt habe, sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Und es gehört Gottvertrauen dazu, Arbeit liegen zu lassen. Ja? Vor allem, wenn du von dieser Arbeit lebst, dass dir das nicht fehlt, wenn du das nicht machst. Ja? Das ist in der Landwirtschaft ein großes Thema, wenn es um Ernte geht. Ja? Viel Arbeit kann ich, ob ich die am Sonntag oder Montag mache, ist völlig Schnutz. Ja? Als Landwirt in der Ernte, da gilt, muss ich dran, wenn die Sonne scheint. Und wenn am Sonntag die Sonne scheint und wenn es am Montag regnet, also ich sage, gibt da jetzt keine Antwort, was da richtig ist zu tun. Ich sage bloß, ja, es gehört auch Vertrauen dazu, uns zu tun, was Gott sagt, weil manches menschlich gesehen schwieriger werden kann. Aber davon bin ich überzeugt, da legt Gott seinen Segen drauf. Doch wir, die wir ihm vertrauen, ich hoffe, wir sind solche, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Und das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Kein altes Wort. Ein absolut aktuelles Wort. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt. weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Ja, und das wollen wir nicht tun. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Und sagt er weiter, und Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, auch diese Hilfe für unser Gewissen. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Und dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Also da, wo dieser Friede sitzt, ja, oder auch die Unruhe herkommt. Ja. Und das ist das Wort Gottes, ein sehr guter, der Maßstab, der uns da helfen kann. Es sind Situationen, die uns betreffen, die sind herausfordernd, keine Frage. Und es ist nicht leicht, dran zu bleiben und das Vertrauen auf Gott zu setzen. Und natürlich liebt Gott dich, ja, egal wie gut dir das gelingt, ja, ihm da treu zu sein. Und Jesus ist für dich gestorben und wenn du einlädst in dein Leben, ja, dann schenkt er diesen Frieden, den du bei Gott hast in der Ewigkeit. Aber wenn wir auch hier im Alltag diesen Ruhe haben wollen, ja, hat es viel auch mit uns zu tun. Ob wir uns an die Prinzipien halten, die Gott uns gibt. Weil das Misstrauen, das wir ihm entgegenbringen, hat auch seinen Preis. Eben in dieser Unruhe. Und ich weiß noch nicht, was dein Punkt heute ist, wenn du das so hörst. Vielleicht kennst du diesen Friedensfürsten gar nicht. Dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Lade ihn in dein Leben ein und du kannst sicher sein, du wirst diesen Frieden haben, der dich ins ewige Leben führt. Vielleicht bist du mit Gott unterwegs, aber gerade mitten in einem Sturm. Kämpfst mit Dingen, die dich wirklich unruhig machen, die den Schlaf rauben. Dann lade ich dich ein, die Entscheidung zu treffen, Gott neu zu suchen, sein Angesicht zu suchen, seine Weisung, seine Führung zu suchen. Indem du die Bibel aufschlägst und dir das Wesen und die Güte Gottes vor Augen malst und vor Augen hältst und ihm sagst, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich bin in deiner Hand. Und Gott deine Sorgen und Ängste gibst. Vielleicht ist dir auch bewusst geworden, dass du in Kompromissen lebst. In Kompromissen, ja, wo man sagen kann, ja, es sind nicht unbedingt falsch. Aber in Dingen, wo du trotz allem, unabhängig von dem, was vielleicht ob das andere gut heißen oder nicht, keinen Frieden hast, keine Ruhe hast, dann fordere ich dich auch da heraus. Triff eine Entscheidung, damit du ein gutes Gewissen bekommst. Ändere das. Such so zu leben, dass du diesen Frieden bekommst. Wir können immer umkehren und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich möchte wieder in deine Herrschaft kommen und tun, was du willst. Tun, was du willst. Und es ist das, was wir brauchen, um diesen Frieden zu haben, zu tun, was Jesus will. Und es ist mein Gebet, dass wir wirklich erkennen, was da für jeden von uns dran ist. Mag für jeden was anderes sein, aber was dran ist, hab den Mut, das zu tun. Und Gott ist treu und wird das belohnen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir können nicht genug Lobpreislieder singen, das nicht oft genug und deutlich genug betonen, dass du ein großer, wunderbarer, herrlicher Gott bist. Deine Herrlichkeit, deine Güte, deine Barmherzigkeit, dein Für-uns-Sein, dein Mit-uns-Sein und auch die Intensität, die dahinter steckt, übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Deine Liebe zu uns übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Und ich danke dafür, dass du Mensch geworden bist, uns nahe gekommen bist. So nahe, dass du, wenn wir dich einladen, in unser Herz kommst, in unser Inneres kommst, uns erfüllst, uns dein Leben schenkst. Ich danke dir für jeden, der dieses Leben schon empfangen hat. Und ich bitte dich für die, die dieses Leben noch nicht haben, dass sie das erkennen dürfen und den Mut haben, dich einzuladen in ihr Leben. Und für uns, die wir dir nachfolgen und aber Schwierigkeiten haben, Probleme haben, bitte ich, dass du uns den Mut schenkst, uns dir von Herzen anzuvertrauen. Das nicht nur zu sagen, sondern auch zu meinen, Jesus, ich vertraue dir, ich gebe dir diese Situation und was immer du tun willst, tu es, ich gehe mit dir dadurch. Ich danke dir, dass mich dein Stecken und Stab tröstet. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns den Mut schenkst, da wo uns das jetzt bewusst geworden ist. Und ich danke dir, dass du uns das durch deinen Geist bewusst machst, ja, Schritte zu tun und unser Leben zu ändern. Und ich danke dir, dass du in allem verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen.